Letzten Samstag, habt ihr das gesehen in Berlin? Da haben Christen vor dem Reichstag Lobpreis gemacht. Da gab es so einen Aufruf, so Christen aus ganz Deutschland, aus allen Ecken und Denominationen, die haben gesagt, wir wollen auch nicht für eine bestimmte Partei beten oder wie auch immer, aber einfach Worship gemacht und dann gemeint, wer auch immer unsere neue Regierung wird, sie brauchen auf jeden Fall Gebet. Ja, fand ich mega gut. Genau. Ich glaube, dass echt Gott echt noch was vorhat. Und ich habe euch heute wieder was mitgebracht aus der Kultur der Ehre, was ja im Moment unser Thema ist. Und heute geht es um diesen, man nennt es den fünffachen Dienst. Die viele Gemeinden, die einfach Erweckung erleben und die erleben, dass Gott wirklich was spürbar da ist, wenn man die anschaut, die haben eins gemeinsam, die sind auf jeden Fall ein gutes Team. Da gibt es kein Gegeneinander, sondern da gibt es nur ein Miteinander. Und da haben Menschen verstanden, dass sie so unterschiedlich wie sie sind, dass sie einander brauchen und dass sie zusammenarbeiten müssen. Und das ist quasi so wie so ein Trichter, der weit die Sachen einfängt und dann, wo Gott einfach auch seinen Geist gerne reingießt und wo sich einfach was bewegt. Und hast du das schon, Mimi? Genau. Und diese fünf Dienste in der Gemeinde sind die Apostel, die Propheten, die Lehrer, die Hirten oder Pastoren und also Wundertäter und Evangelisten. Und in der Bibel steht es im 1. Korintherbrief. Genau, es steht, Gott hat die eingesetzt. Wenn du mal noch eins weitermachst, Mimi, da steht's. Und zwar, Gott hat bestimmte Menschen in der Gemeinde eingesetzt. Und da steht sogar die Reihenfolge. Erstens die Apostel. Zweitens welche als Propheten. Drittens als Lehrer. Dann solche, die Wunder vollbringen. Solche mit der Gabe der Heilung. Solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Und wenn man sich das mal anguckt, was denkt ihr, welche würdet ihr als erstes so sehen, wo man sagt, so, hä, Moment mal, diese Reihenfolge, welche sind denn die bei uns, wenn man sich unsere Gemeinden meistens anschaut, meistens diejenigen, die die Leitungsfunktion innehaben?
Die Predigen.
Ja, die viel und gut reden können, vielleicht auch gut reden können, genau, es wäre quasi so die Lehrer, ne, die das Wort lehren, die eine Ahnung von der Bibel haben und das Lehren, genau. Und ich finde auch, da steht auch, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen. Die stehen hier aber eher ziemlich am Ende der Liste und komischerweise nicht am Anfang. Und die einfach verwalten. Aber in der Bibel steht mehrmals, nicht nur da, erstens die Apostel, zweitens die Propheten und erst an dritter Stelle die Lehrer und dann solche, die Wunder vollbringen und die andere, die rausgehen und andere zusammenbringen.
Vielleicht waren ja da auch die Apostel, die geleitet haben.
Richtig, genau. Die erste Gemeinde, die haben natürlich noch die 12 Apostel geleitet. Richtig. Und irgendwie gab es die Meinung in der Kirche, nachdem die 12 Apostel, ich denke, da war es klar, die waren die Leiter der Gemeinde. Aber irgendwann sind die natürlich gestorben. Sicherlich haben sie irgendwie ihre Nachfolger eingesetzt. Aber das Christentum hat sich dann ja recht schnell verbreitet im ganzen Römischen Reich überall. Und dann waren es offensichtlich nicht mehr so die Apostel und die Propheten. Aber auch der Paulus schreibt hier noch an die Gemeinde in Ephesus, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Jesus Christus selbst als Eckstein. Also Jesus Christus ist natürlich unser Eckstein und die Apostel und die Propheten sind die Grundlage. Und ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen und viele von uns denken, haben da vielleicht so ein bisschen das Ding, okay, die 12 Apostel, klar, die hat ja Jesus selber eingesetzt, und aber gibt es die überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch Apostel? Und manche sind tatsächlich, auch von der Lehre der Kirche her, sind tatsächlich der Meinung, nein, mit dem Tod der 12 Apostel, die Jesus eingesetzt hat, gibt es die nicht mehr. Aber sogar der Paulus sagt, nee. Und zwar, ich glaube, dann wundert man sich vielleicht. Früher war das ganz selbstverständlich. So an dritter oder vierter Stelle kommen solche, die Wunder vollbringen, die andere heilen können. Gibt es so in nicht so wahnsinnig vielen Gemeinden heute. Große Preisfrage. Könnte das vielleicht daran liegen, dass nicht Menschen, die als Apostel berufen sind und als Propheten die Gemeindeleitung innehaben, sondern vielleicht eher die Lehrer und die guten Verwalter, dass da irgendwie die Reihenfolge nicht mehr so ist, wie das in der Bibel steht? Könnte das eine Frage der Prioritäten sein? Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, weil wir wahrscheinlich damit nicht gar so viel anfangen können. Was ist denn ein Apostel? Darfst du mal weitermachen, Mimi? Genau, Apostel, wenn man es übersetzt, heißt Bote oder Gesandter. Und wenn man sich die 12 Apostel mal anguckt, die in den Evangelien, so wie die so beschrieben sind, ein Apostel hat Prioritäten. Und zwar die höchste Priorität ist immer Anbetung, Gottes Gegenwart kommen, dein Reich komme. Die Gegenwart Gottes und das, was Gott will, das soll geschehen. Im Großen, weltweit und im Kleinen, jetzt hier in unserer Gemeinde. Wie der Manuel zum Beispiel vorhin im Lobpreis mal sagt, wir machen mal kurz Pause. Gibt es einen Eindruck? Hat jemand was, was er teilen möchte? Gibt es etwas, was Gott sagen möchte? Nicht einfach nur, dass wir unser Programm abspulen hier. Heilung, Befreiung. Gott hat die Apostel geschickt und seine Kirche gegründet, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das sind die Prioritäten eines Apostels. Und ein Apostel wird immer gucken, nicht ich bin der Größte, sondern wie der Apostel Paulus das zum Beispiel gemacht hat. Er ist rumgereist, er hat verschiedene Gemeinden gegründet, er hat die betreut, er hat ihnen Briefe geschrieben. Und er hat sich jetzt nicht sein Leben lang nur um eine einzige Gemeinde gekümmert, sondern er hatte immer so den Fokus auf das große Ganze. Und Apostel halten sich zum Beispiel auch nicht mit jedem Kleinkram auf. Es gibt die Geschichte in der Apostelgeschichte, wo es heißt, es gab welche, die haben sich beschwert, dass ihre Frauen zu kurz kommen bei den Mahlzeiten und dass das besser organisiert werden muss. Und was haben die Apostel gemacht? Und die haben gesagt, okay, wir sind diejenigen, die Jesus persönlich kennen. Wir wollen uns auf die Lehre konzentrieren und darauf, das Wort Jesu weiterzugeben. Wir wollen uns nicht damit unsere Zeit verschwenden, irgendwelche Essen zu organisieren. Und sie haben 7 Diakone gewählt. Sie haben das delegiert, weil sie genau wussten, das ist nicht ihr Fokus. Und das ist das, was ein Apostel und ein apostolischer Leiter macht. Propheten ist, glaube ich, klar. Das sind diejenigen, die einen besonderen Draht zu Gott haben und die viel Zeit im Gebet verbringen. Und Gott begegnet diesen Menschen besonders oft in Träumen, in Visionen, manchmal auch tatsächlich mit einer hörbaren Stimme. Also auch die haben eher den Fokus auf dem Übernatürlichen. Was passiert gerade im Himmel? Was hat Gott gerade vor? Was ist das, was Gott tun möchte? Und das ist der Fokus, den Apostel und Propheten haben. Und wenn das fehlt in der Gemeinde, dann schließen wir quasi das Übernatürliche, das, was Gott tun möchte, aus. Und dann fehlt es halt einfach. Ich lese euch mal eine kleine Story vor. Das hat der Danny Silke in seinem Buch geschrieben. Und da ist es am Beispiel einer Situation, ein Autounfall. Wie reagieren die Personen? Ich finde es ganz witzig. Und ihr könnt euch selber mal überlegen, welche Reaktion findest du am sinnvollsten? Das ist dann wahrscheinlich eher die Richtung, in die du gehst. Und ich finde, mir ging es so, ich habe als erstes gemerkt, was ich nicht bin, wenn man sich so heimlich denkt, oh Mann, das ist doch total bescheuert, das braucht doch kein Mensch. Also, die Situation ist ein Autounfall. Der Pastor springt als erstes aus dem Auto. Er klettert herum, peilt die Lage und beginnt gezielt mit Erste-Hilfe-Maßnahmen an Verletzten. Er sammelt Decken, Wasser und alles Mögliche ein, um zu helfen und zu versorgen. Er behält den Überblick, kümmert sich um die allgemeine Sicherheit aller Anwesenden, der Verletzten und auch der Zuschauer, die vom Unfall angelockt wurden. Er spricht mit jedem Einzelnen, fragt nach Name und Familienstand. Er sammelt alle nützlichen Informationen. Seine Anwesenheit bringt Ruhe in die Situation und die Leute fühlen sich gut aufgehoben und besonders mit ihm verbunden. Er fragt sich ernsthaft, ob er hätte Arzt werden sollen. Dann kommt der Lehrer. Der Lehrer taucht als nächstes auf. Er analysiert die Lage, um die Ursache für den Unfall zu ergründen. Er steht ein wenig abseits, untersucht die Bremsspuren, schätzt die Abstände der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit vor dem Aufprall ab. Aus seinem reichen Wissensschatz der Straßenverkehrsregeln und des Autofahrerhandbuchs kann er eine fundierte Theorie über den Unfallhergang herleiten. Sein Fazit ist, dass Autofahrer im ganzen Land mehr Schulung benötigen. Und Pflichtunterricht sowie kontinuierliche Weiterbildungen und von Pflichtunterricht und Weiterbildungen sehr profitieren würden. Als nächstes erscheint der Evangelist am Ort des Geschehens. Er fragt jeden, der dank des Pastors schon in Sicherheit gebracht wurde, wenn du heute an deinen Verletzungen sterben müsstest, wohin würdest du gehen? In den Himmel oder in die Hölle? Danach bemerkt er die große Menge an Zuschauern und Schaulustigen. Er stellt ihnen die gleiche Frage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ihr heute sicher nach Hause kommt. Wisst ihr, wohin ihr dann geht? Die Menschen geben ihr Herz dem Herrn sofort an Ort und Stelle, dort am Straßenrand. Dann erklärt er all den frischen Gläubigen, dass das größte Geschenk, was man jemandem machen kann, das Geschenk der Errettung ist. Er bringt ihnen bei, wie man andere zu Jesus führt. Betet mit allen gemeinsam und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Später sagt er, das war super, und er beschließt sich auf dem Rückweg in die Stadt einen Polizeifunkempfänger zu besorgen. Gut, ne? Der Prophet wusste vorher schon Bescheid, denn er hatte die Nacht zuvor von dem Unfall geträumt. Da in seinem Traum alle den Unfall überlebt hatten, widersteht er dem Geist des Todes und spricht voller Glauben und Salbung aus, dass alle leben und niemand sterben wird. Er verkündet, dass Engel um die Unfallstelle herum aufgestellt sind, und er betet für die geöffneten Augen der Herzen, damit alle diese geistliche Realität wahrnehmen können. Er geht einfach herum und spricht über den einzelnen Leuten die Bestimmung für ihr Leben aus. Weiterhin setzt er den Geist der Offenbarung über der ganzen Gruppe frei. Schließlich findet er durch Herumfragen heraus, wer der Leiter der Gruppe ist. Wenn er ihn gefunden hat, stellt er fest, ob derjenige wirklich von Gott berufen ist. Der Apostel betet für alle Verletzten. Er lädt das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes an den Unfallort ein. Er berichtet, wie er selbst Gottes Kraft und sein Eingreifen bei anderen Situationen schon erlebt hat. Der Glaubenspegel bei den Menschen beginnt zu steigen. Er fragt herum, ob jemand Wärme in den Händen verspürt. Diejenigen, die dann die Hände heben, lässt er für andere um Heilung beten. Er demonstriert allen Anwesenden, dass das Reich Gottes ganz nahe ist. Später eröffnet er eine Schule für Menschen, die Zeugen von Autounfällen werden, und sendet sie in alle Welt, um Zeichen und Wunder zu tun. Also wahrscheinlich habt ihr jetzt bei einigen oder vielleicht bei ein bis zwei Dingen gedacht, ja, das ist absolut sinnvoll. Und bei anderen vielleicht, was ist denn das für ein Quatsch, das braucht doch keiner. Dann kannst du dich vielleicht so ein bisschen einsortieren. Und ihr seht, dass diese fünf Dienste alle sehr unterschiedlich sind, weil sie einen ganz unterschiedlichen Fokus setzen. Aber der Punkt ist, wir brauchen alle. Es sollte kein Entweder-Oder geben. Wir lehren die Bibel und nur konzentrieren wir uns auf das Wort und lernen die möglichst viele Bibelverse auswendig. Oder wir beten um Heilung und um die Führung des Heiligen Geistes. Das sollte kein Entweder-Oder sein. Das sollte ein Und sein. Ja? Oder kein, wir haben den Fokus auf den Verlorenen, die Jesus noch nicht kennen. Und ja, wenn die alle in die Gemeinde kommen, was dann? Dann braucht man jemanden, der sich um diese Menschen kümmert. Das sollte kein Entweder-Oder sein. Wir konzentrieren uns auf uns, aufs Innere, oder wir sind nach außen fokussiert auf die, die Gott nicht kennen. Das sollte kein Entweder-Oder sein, sondern ein sowohl als auch. Versteht ihr? Und wenn diese Puzzlestücke zusammenkommen, dann kann eine Gemeinde das erfüllen, was eigentlich unser Auftrag ist. Dieses geht hin in alle Welt, macht sie zu Jüngern, alle Völker zu Jüngern, ich kann heute nicht reden, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Oder dieses geht und ich schicke euch, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden, und den Blinden, dass sie sehen können, den Lahmen, dass sie gehen können. Immer so, okay. Oder Jesus sagt so Dinge wie, geht los und ich gebe euch Autorität über alle Macht des Feindes. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Habt ihr das in der Chosen schon mal gesehen? Wo die Jünger alle so da sitzen, so, was? Wie bitte? Moment, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Wir sollen das machen? Und Jesus grinst und sagt so, ja, genau. Aber das Problem ist, wahrscheinlich vielleicht, was man so ein bisschen lächerlich fand, wenn man diese Geschichte gehört hat, diese Teile, diese fünf Rollen ohne die anderen, haben sie auch massive Nachteile. Mimi, du kannst mal weitermachen. Der Apostel sollte einer der Leiter der Gemeinde sein, aber quasi dieses erste, breiteste Stück des Trichters. Aber wenn nichts da ist, was das auffangen kann, dann gibt es eine Kehrseite, wenn das Team fehlt. Nämlich, dass wenn übernatürliche Dinge passieren, stellt euch vor, ich meine, auch von Vineyard-Konferenzen kennt ihr es ja vielleicht, ne? Irgendwo fangen hier Leute an zu schreien oder zu weinen oder brechen zusammen und zittern oder sonst irgendwas. Dann ist es natürlich erstmal komisch und ungewohnt. Und wenn du dann niemanden hast, der das auffängt, dann ist das unangenehm für Menschen, die da sind oder die das nicht auffangen können. Oder wenn das der alleinige Fokus ist. Oder ein Apostel ist jemand, der vernetzt sich. Der hat das große Ganze im Blick, nicht nur die eigene kleine Gemeinde. Und wenn das so ist, wie zum Beispiel vom Apostel Paulus, kennt man das, ne? Er reist rum, gründet verschiedene Gemeinden und betreut die. Die Bedürfnisse der eigenen Gemeinde werden dann vielleicht ein bisschen vernachlässigt, was wir mit den Diakonen gesehen haben. Da gibt es Leute, die beschweren sich, wir kriegen nicht genug zu essen ab. Und die Apostel sagen, okay, dann wählt jemand, der das organisiert. Das ist nicht unser Fokus. Und überhaupt sich so um diese ganzen emotionalen Bedürfnisse der einzelnen Menschen zu kümmern, das ist nicht der Fokus von einem Apostel. Und da braucht es andere, die das übernehmen. Auch das hat der Danny Silk geschrieben, weil in Kalifornien in der Bethel Church, da erleben sie das, ja? Und Danny Silk schreibt, ich habe selbst Leute gehört, die gesagt haben, Zeichen und Wunder sind großartig. Ich freue mich für all die blinden Leute, die jetzt wieder sehen können. Wir werden aber trotzdem in eine andere Gemeinde gehen, wo man sich mehr um die Menschen kümmert, die Bibel lehrt und wo es nicht so emotional zugeht. Es gibt für neue Leute in dieser Gemeinde keine Möglichkeit, sich irgendwie einzuklinken. Also, das ist die Kehrseite, wenn quasi keiner da ist, der das auffangen kann. Mit dem Propheten ist es ähnlich. Ein Prophet, Apostel und Propheten sind quasi diejenigen, die den Fokus auf dem Übernatürlichen haben, auf dem, was will Gott tun und was ist die Vision. Gott zeigt Propheten oft Dinge Jahre oder einiges im Voraus und diese Vision aufs große Ganze. Was will Gott tun? Was hat er vor? Das ist oft eine Weitsicht und das ist einfach, das hält sich nicht mit dem Kleinigkeiten hier im Hier und Jetzt unbedingt auf. Und wenn, also diese Weitsicht braucht man, aber auch da, wenn das fehlt, dann ist es ähnlich, dass wenn man das erlebt, so dieses übernatürliche Eingreifen Gottes, es ist cool, aber es nutzt sich natürlich irgendwann ab. Es wird normal oder es überfordert Menschen. Und Menschen haben dann leicht das Gefühl, okay, die Gemeindeleitung ist zu abgehoben. Die schwebt hier irgendwo im Himmel. Und das, was uns hier täglich im täglichen Leben, was mich beschäftigt und belastet, das hat die Gemeindeleitung irgendwie überhaupt nicht im Blick. Das ist aber auch nicht der Fokus von einem Apostel und einem Propheten. Und deswegen braucht es die anderen, aber es braucht eben auch diese Leute, Apostel und Propheten, die ihren Fokus genau da haben und nicht nur auf dem, wer kocht heute Kaffee und wer macht nächste Woche die Predigt und den Lobpreis. Und wenn das eben fehlt, wenn das nicht, also Paulus sagt klar, das ist das Fundament der Gemeinde. Darauf ist die Gemeinde aufgebaut. Das sollte eigentlich der erste Fokus sein. Der erste Fokus ist auf Gott, auf Gottes Gegenwart. Und dann kommt das, was wir brauchen. Und wenn das fehlt, dann fehlt eben der übernatürliche Part. Der fehlt eben dann schlicht und einfach. Und leider hat man irgendwie festgestellt, gut, das Natürliche funktioniert hervorragend, auch so. Aber dann ist halt nicht viel Lebendiges in der Gemeinde. Jetzt machen wir mal noch kurz weiter mit den Lehrern. Mimi, du kannst gleich das weitermachen. Ich denke, zu den anderen, da braucht man nicht so viel sagen. Klar, Lehrer sind wichtig, dass man das Wort Gottes studiert, dass man sich damit auskennt, dass man ein gewisses Verständnis von Theologie hat, weil man braucht es, dass man auch nicht jeden Quatsch glaubt, dass man auch falsche Lehrer oder wenn etwas komisch verdreht wird oder so, dass man das erkennt. Das ist schon wichtig, weil wenn das wiederum fehlt, dann ist es halt oft so, ja, dass irgendwelche komischen, seltsamen Lehren entstehen und man irgendwie so dieses, ich bastel mir meine Wahrheit, wie sie mir gefällt. Ja? Und wenn da kein guter Lehrer ist, der sagt, nee, Moment mal, in der Bibel steht das aber so und das Wort Gottes sagt das und das. Dafür ist es auf jeden Fall wichtig. Das Aber ist, wenn das zu sehr im Fokus steht, wenn das quasi an erster Stelle steht, dann geht es halt viel um, es geht ja schon los, dass es auch in der Bibel manchmal, Widersprüche gibt, aber es steht beides drin. Ich muss jetzt mal kurz nach einem Beispiel überlegen, aber über was ist richtig und was ist falsch, was steht in der Bibel, das ist aber nicht schriftgemäß, ja, zum Beispiel Kleidung, wie ziehst du dich an oder so. In der Bibel steht natürlich zum Beispiel sowas wie, eine Frau darf in der Gemeinde nicht lehren, aber gleichzeitig muss man das auch im Kontext, im Zusammenhang sehen. Gleichzeitig war auch eine Maria Magdalena und die anderen Frauen unter Jesu Nachfolgern. Also da muss man einfach die richtige Balance finden. Und wenn die Lehrer zu sehr im Fokus stehen, dann sind das quasi so die Pharisäer und Schriftgelehrten der heutigen Zeit, mit denen Jesus ja auch irgendwie seine Auseinandersetzungen hatte. Ne? Und er sagt, ihr siebt die kleinste Mücke aus und dabei verschluckt ihr ein ganzes Kamel, weil ihr das vor lauter Klein-Klein und alle Vorschriften, weil ihr das Große und Ganze und das, was Gott wirklich wichtig ist, einfach nicht versteht. Und über richtig und falsch gab es in der Kirchengeschichte eben leider auch schon viele Spaltungen. Evangelisch, katholisch, orthodox, irgendwelche Freikirche, Landeskirche, ja, also über Streitigkeiten, über Theologie und was ist richtig und was ist falsch. Und das kommt, wenn die Lehrer zu sehr in den Fokus rücken. Und dann, wenn man sich dann einfach unsicher ist, dann kommt es manchmal auch so, dieses ewig diskutieren müssen, dass man meint, man kann keine andere Meinung zulassen, sondern man diskutiert ewig über irgendetwas oder man hat so das Bedürfnis, ich muss meinen Glauben beweisen, dass das irgendwie vernünftig ist. Man sagt, ja, es ist nicht schlecht, wenn ich nicht völlig blind alles glaube und auch was drüber weiß, aber ich kann jetzt auch nicht alles beweisen. Und wenn ich zwanghaft dahin komme, dass ich jetzt alles irgendwie auch glaubensmäßig irgendwie beweisen muss, dann läuft es irgendwie schief, dann läuft es in Richtung Spaltung und Recht haben. Das ist die Kehrseite davon. Dann die Pastoren kommen dann als nächstes, die Hirten. Die braucht man dringend, wenn neue Menschen in die Gemeinde kommen, dass diese Lücke, die Apostel und Propheten eben hinterlassen oder auch die Lehrer, die ihren Fokus einfach darauf haben, was möchte Gott tun. Aber es gibt die Menschen, jeder hat seine Bedürfnisse und die bringt er mit und um die muss man sich kümmern. Und das braucht es unbedingt, dass man sich da aufgehoben fühlt. Und dass menschliche Bedürfnisse bei Gott natürlich auch nicht unwichtig sind. Er ist unser guter Hirte und das hat er zum Beispiel auch zum Petrus gesagt. Ne? Weide meine Schafe, also sei du jetzt der gute Hirte. Allerdings, auch da wieder die Kehrseite, wenn der Pastor der Hauptleiter ist und wenn das der wichtigste Fokus ist, dann geht es ganz schnell, rückt es in den Mittelpunkt, eben dass es sich um die eigenen Bedürfnisse dreht. Was brauche ich von der Gemeinde? Ich möchte, dass jemand mit mir betet, sonst überstehe ich die nächste Woche nicht. Ich möchte, dass mir jemand dabei und dabei hilft und das hat alles seine Berechtigung und ist alles gut und okay. Aber wenn das zu sehr in den Fokus rutscht, dann geht es ganz schnell so in Richtung Dienstleistung, so von wegen, was bringt mir die Gemeinde, was nützt mir das? Und man kann diese Bedürfnisse nicht alle erfüllen. Und wenn das zu sehr in den Fokus rutscht, dieses, ich drehe mich um meine eigenen Bedürfnisse, was ich brauche, dann ist Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert, weil das keiner komplett erfüllen kann. Und dann werden diese Menschen abwandern und sich wieder andere Gemeinden suchen und werden einfach enttäuscht woanders hinwandern. Und für den Pastor, der versucht, von allen seinen Schäfchen hier sich um jeden zu kümmern und der Mama- und Papa-Ersatz für jedes seiner Gemeindeschäfchen zu sein, der landet dann irgendwann im Burnout. Ja, also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Deswegen ist es wichtig, dass es den Gemeindienst in der Gemeinde gibt. Genau, und das Letzte eben noch die Evangelisten. Ja, natürlich, die haben ihren Fokus auf den Verlorenen, auch das, dass man sich nicht nur um sich selber dreht, sondern dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass die davon erfahren. Und ja, natürlich ist es wichtig, selbstverständlich auf jeden Fall. Gemeinde sollte sich nicht nur um sich selber drehen, Aber auch da gibt es ein Aber. Das ist gut. Aber wenn hier der Hirte wieder fehlt oder einfach dieses Team der anderen, wenn das fehlt, dann landet man ganz schnell da, dass man sagt, gut, dann hast du hier neu bekehrte Menschen, aber wenn die dann, keine Ahnung, nicht in irgendeinem Hauskreis oder in irgendeiner Gruppe oder irgendwo landen, dann werden die auch ziemlich schnell wieder woanders hinwandern, wenn sie einfach halt nicht die Nahrung bekommen, die sie brauchen oder sich wieder abwenden. Und deswegen ist einfach dieser Teamgedanke für Gott wichtig. Und wenn man, wie gesagt, wenn man sich Gemeinden anguckt, die wirklich Erweckung erleben, dann kann man diese Dinge bei allen eigentlich sehen. Die Gemeindeleitung hat diese 5 Persönlichkeiten oder zumindest 4 davon. Und eben dieses, es darf kein Ausspielen gegeneinander sein, von wegen entweder oder, sondern man braucht alles zusammen und auch Gemeinden untereinander. Es ist auch klar, dass jede Gemeinde hat natürlich das, ihren Hauptfokus darauf, wie eben der Hauptleiter geprägt ist, ob der Gemeindeleiter jetzt eher ein Pastortyp ist oder ein evangelistischer Typ oder ein prophetischer Typ oder Apostel. Also klar wird es immer darauf hinauslaufen und genau deswegen ist das Coole dran, wenn Erweckung entsteht, entsteht es meistens nicht nur in einer Gemeinde, sondern in einer Stadt, in einer Region, wo auch da unterschiedliche Gemeinden zusammenhelfen und eine Einheit bilden. Und das ist irgendwie gut. Also wir brauchen das Team. Und das ist so ein bisschen der Trichter oder dieser Windkanal, wo Gott hier seinen Heiligen Geist gerne durchschickt. Und diese Teile brauchen wir. Aber das Wichtige ist, die Bibel sagt, erstens, die Reihenfolge ist wichtig. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, viertens Pastoren, fünftens Evangelisten. Weil, denk mal, wenn du Wunder erlebst, dann brauchst du nicht mehr viel erklären. Dann muss der Lehrer eigentlich nur noch den Leuten, die verwirrt sind, was passiert jetzt hier, wenn irgendwelche Leute das Schreien anfangen oder am Boden liegen und weinen, dann kann sich der Lehrer darauf beschränken, anderen zu erklären, okay, was passiert hier, was ist hier los? Und damit ist eigentlich schon gut. Dann brauchst du nicht mehr viel diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Ja? Dann erlebst du das. Dann musst du da keinem mehr deinen Glauben beweisen oder irgendwie, dann beschränkt sich's auf erklären. Ja? Und was tue ich mit den Menschen, die jetzt alle kommen und alle auf einmal mehr von Gott wissen wollen? Also der Fokus Nummer 1 geht nach oben. Haben wir bei Vineyard ja auch, ne? Ab, wir schauen nach oben zu Gott, in uns hinein und dann out in die Welt hinaus. Genau. Das ist wie so beim Trichter, ne? Wenn du vorstellst, wenn du jetzt, keine Ahnung, das kleine Teil irgendwie oben einbauen wolltest oder wenn halt die Reihenfolge nicht stimmt, dann wird dieser Trichter irgendwie nicht so wirklich effektiv sein, ne? Wenn du jetzt, der Pastor ist hier das dritte Teil, wenn du das nach oben setzen würdest oder den Lehrer oder den Pastor, dann hast du oben die engere Öffnung und dann wird es wieder breit und dann nach unten, dann funktioniert es halt so nicht. Ne? Genau. Also ich bin total gespannt drauf, was Gott tut und ich möchte echt dafür beten, wo ich mir denke, in der Gemeinde, wir haben schon einiges. Wir haben schon echt einige dieser Leute. So ein apostolischer Leiter, der fehlt uns, glaube ich, noch. Da müssen wir alle irgendwie echt dafür beten und da möchte ich auch echt ermutigen, dass ihr das macht, oder? Ich finde es so cool, was Gott auch hier so tut in Ziegelstein, dass diese Gemeinden in der Ökumene, dass da so viel zusammenwächst. Und ich glaube, da will Gott echt was tun. Ich erinnere mich da schon dran, dass es in Nürnberg eigentlich schon viele, viele Jahre so ist, dass diese Gemeinden, die verschiedenen, eigentlich echt ein gutes Miteinander haben. Und ja, ich glaube, dass da Gott echt was tun will. Und ich denke, wir können dafür bereit sein und uns danach ausstrecken, dass Gott da echt was tut und dass jeder so seinen Platz einnehmen kann, wo er hingehört und wo er da dazugehört. Genau. Ich würde gerne noch beten und dann feiern wir noch zusammen das Abendmahl.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen einsetzt. Du hast das alles getan, Jesus. Du hast gelehrt, du bist der gute Hirte. Du hast das getan, was du den Vater tun siehst. Und du hast deine Apostel eingesetzt. Aber du weißt, wir wissen, dass kein Mensch so sein kann wie du, sondern es braucht einfach jeden, braucht verschiedene Menschen, die das tun können, was du getan hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach zusammenstellst in den verschiedenen Gemeinden und auch in unserer Gemeinde, Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du echt deinen Heiligen Geist schickst.